Millionen Menschen in Deutschland haben Magen-Darm-Probleme und das kann eine ziemlich quälende Angelegenheit sein. Wenn ihr selbst betroffen seid, dann wisst ihr sicherlich, wovon ich rede. Viele stecken ihre Hoffnungen deshalb inzwischen in sogenannte Mikrobiom-Tests. Aber die sind ziemlich teuer und können womöglich mehr schaden als nutzen. Unser Thema heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, jeder und jede von uns hatte sicherlich schon mal Bauchschmerzen oder andere Beschwerden im Bereich Magen-Darm. Und jeder und jede weiß auch, dass das ziemlich unangenehm ist. Was aber, wenn man nicht nur ab und zu mal solche Schmerzen hat, sondern dauernd? Ganz, ganz viele Menschen erleben das nämlich regelmäßig, dass ihr Bauch wehtut oder sie sich ständig unangenehm aufblähen oder dass die Verdauung Probleme bereitet und so weiter. Und das kann für die Betroffenen dann zu einer regelrechten Tortur werden. Und deshalb suchen sie natürlich logischerweise nach Lösungen für ihr Problem. Das kann man ja verstehen. Und aktuell sieht man da immer wieder das verheißungsvolle Versprechen sogenannter Mikrobiom-Tests. Nie wieder Verstopfung heißt es dann da, nie wieder Bauchschmerzen. Und das klingt ja irgendwie toll, oder? Aber halten diese Tests wirklich, was sie versprechen? Mit dieser Frage hat sich Spektrum der Wissenschaft beschäftigt und Redakteurin Annette Dörfel ist heute mein Gast, um darüber zu sprechen. Hallo Annette.
Hallo.
Ja, Annette, es geht also um sogenannte Mikrobiom-Tests. Was genau, müssen wir vielleicht mal einmal wiederholen, ist denn nochmal das Mikrobiom?
Ja, das Mikrobiom umfasst eigentlich die Vielzahl an Mikroorganismen, also Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, die in unserem Körper und auf unserem Körper leben. Und diese Mikrobenwelt beeinflusst einfach viele Prozesse. Wie das genau funktioniert, weiß man noch nicht, aber man sagt, sie beeinflussen unsere Verdauung, den Stoffwechsel, die Immunabwehr und sogar unsere psychische Gesundheit. Besonders viele Mikroben befinden sich bei uns im Darm. Da tummeln sich so je nach Person etwa 10 bis 100 Billionen davon. Das kann man sich kaum vorstellen. Und sie helfen im Darm dabei, zum Beispiel Nährstoffe aus der Nahrung zu ziehen, Vitamine zu bilden oder schädliche Erreger abzuwehren. Und sie tragen auch bei zur Kommunikation zwischen Darm und unserem Gehirn.
Also für sehr vieles ist das Mikrobiom verantwortlich und entsprechend krass können auch die Auswirkungen sein, wenn da was nicht stimmt. Und wer jetzt öfter zum Beispiel Bauchschmerzen hat, Blähungen, Verstopfung und sowas, der leidet womöglich am sogenannten Reizdarmsyndrom, hat man bestimmt schon mal gehört. Was verbirgt sich denn dahinter?
Ja, das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Man schätzt, dass etwa 4 bis 11% der Bevölkerung davon betroffen sind, je nach Definition. Und bei diesen Personen treten einfach chronische Verdauungsbeschwerden auf, kann man sagen. Das heißt, sie haben entweder wiederkehrende Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall oder Verstopfung, was du so im Intro schon genannt hattest. Es müssen aber auch nicht alle Symptome auftreten. Und Ärzte stellen die Diagnose dann oft erst nach vielen, vielen Jahren. Das ist zum einen so, weil die Betroffenen halt oft den Weg zum Arzt scheuen und versuchen da irgendwie selber was zu machen. Oder wenn sie dann halt hingehen, muss man erstmal eine Reihe an Tests und Untersuchungen machen, um andere Krankheiten auszuschließen. Deswegen ist das Reizdarmsyndrom auch eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das heißt, es wird erstmal alles andere untersucht und wenn man da keinen konkreten Grund findet, dann kann es ein Reizdarmsyndrom sein. Die genauen Ursachen für das Reizdarmsyndrom sind noch unklar, aber wir wissen, dass sowohl das Nervensystem im Verdauungstrakt, das heißt die Darm-Hirn-Achse, als auch das Mikrobiom da eine Rolle spielen. Wie groß die Rolle wirklich ist, das ist schwierig zu sagen. Was man weiß, ist, dass Betroffene oft besonders empfindlich reagieren, wenn sie Reize kriegen, die von der Verdauung halt ausgehen.
Und welchen Ansatz verfolgen da jetzt diese Tests?
Ja, die werben damit, dass sie die Zusammensetzung der Mikroben im Darm genau analysieren können und auf dieser Grundlage dann quasi gezielte Gesundheitstipps geben können. Ne? Die Anbieter der Tests versprechen, dass sie so maßgeschneiderte Vorschläge geben können, die dabei helfen, gezielt die Ernährung anzupassen. Und so soll dann das Mikrobiom verbessert werden und das soll dann wiederum die Beschwerden lindern. Da stehen dann so Werbesätze wie beginne deine Reise zu mehr Wohlbefinden.
Und diese Mikrobiomtests halten aber womöglich nicht, was sie versprechen, schreibt ihr bei Spektrum. Inwiefern denn?
Ja, da gibt es einfach einige grundlegende Probleme. Das haben Studien gezeigt, die das untersucht haben. Erstens fehlt es den Test an sogenannter klinischer Validität. Das heißt, es gab so eine große Untersuchung, wo Stuhlproben eingeschickt wurden zu solchen Anbietern. Und die Ergebnisse waren leider sehr ernüchternd. Je nach Anbieter haben diese Ergebnisse, diese Analysen nämlich deutlich geschwankt. Nicht nur kamen zwischen zwei verschiedenen Laboren bei derselben Stuhlprobe andere Ergebnisse raus. Es gab sogar bei 13% den Fall, dass die gleiche Stuhlprobe eingeschickt wurde beim gleichen Anbieter und dann ein unterschiedliches Ergebnis rauskam. Ja, das liegt daran, dass es derzeit einfach keinen standardisierten Weg gibt zwischen den Anbietern, aber anscheinend auch bei manchen Anbietern noch nicht mal im eigenen Hause, dieses Mikrobiom so zu analysieren, dass ja so ein standardisierter Test da angewendet wird.
Also für mein Verständnis, ich hätte da jetzt, sagen wir, ich bin betroffen, hätte da eine Stuhlprobe hingeschickt und hätte von unterschiedlichen Anbietern unterschiedliche Auskünfte bekommen dazu. Und vor allem, wenn ich die gleiche Stuhlprobe zum gleichen Anbieter geschickt hätte, besteht auch die Möglichkeit, dass ich zwei ganz unterschiedliche Analysen da kriege.
Genau, das war bei manchen Anbietern leider der Fall, ja.
Und sag mal, selbst wenn die Analyse des Mikrobioms korrekt durchgeführt werden würde, bleibt aber die Frage, schreibt ihr, ob das den Betroffenen überhaupt weiterhilft. Das musst du vielleicht mal erklären, warum?
Ja, es gibt halt einige Studien, die sowas schon untersucht haben, gerade bei Reizdarmbeschwerden, ob da eine bestimmte Bakterienzusammensetzung mit Reizdarmbeschwerden zusammenhängen. Und es gibt da einige wenige Mikrobiommuster, die bei so Reizdarmpatienten häufiger auftreten. Aber leider muss man sagen, im Gesamtbild ist das einfach so individuell, dass man einfach keine typische Zusammensetzung bei Reizdarmbetroffenen ausmachen kann. Man kann bei einzelnen Personen nicht sagen, dass sich, wenn die Symptome sich jetzt verschlechtern, sich der Mikrobenmix zuvor geändert hat. Ne? Also selbst bei einzelnen Personen kann man das nicht direkt nachvollziehen, warum sich jetzt Symptome verschlechtern. Und man weiß heute einfach noch zu wenig, was ein gesundes und was ein krankes Mikrobiom ist. Das heißt, bei einer Person mag die Mikrobenzusammensetzung vielleicht Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Bei der anderen Person kann das völlig unproblematisch sein. Und ja, unsere Experten sagen halt, dass solche Tests im Moment zumindest noch keinen medizinischen Nutzen dadurch haben.
Kein Nutzen ist das eine, aber ihr schreibt sogar, riskante Folgen könnten die theoretisch haben. Inwiefern?
Ja gut, ich meine, man könnte jetzt natürlich sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, wenn die Analyse keinen medizinischen Sinn hat. Dann gibt man halt unnütz Geld aus, ne? Ist ja vielleicht auch ganz interessant zu wissen, was sich da für Mikroben im Darm tummeln. Aber für wirklich Reizdarmbetroffene ist es ja auch eine wirklich schwierige Sache, die sie gerne lösen wollen. Und zum einen kann so ein Mikrobiomtest dann bei Betroffenen falsche Hoffnung wecken und sie beschäftigen sich dann irgendwie mit ihrer Ernährung oder nehmen irgendwas ein, damit sich das Mikrobiom verändert. Aber sie sind dann vielleicht auf einer völlig falschen Fährte. Und das Schlimmste wäre halt, wenn jemand glaubt, seine Beschwerden kann man nur durch so ein Ungleichgewicht im Mikrobiom erklären, aber sie haben in Wirklichkeit ein ganz anderes Problem und müssten eigentlich zum Arzt gehen, um dann eine wirklich wirksame Behandlung oder eine Untersuchung zu bekommen. Unsere Experten sagen da auch im Artikel, es ist enorm wichtig, erstmal andere Sachen auszuschließen, denn dahinter können sich auch schwere Erkrankungen verbergen, also zum Beispiel auch Darmkrebs oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Und das sollten halt Betroffene erstmal ausschließen, bevor sie andere Maßnahmen vielleicht in Erwägung ziehen. Und ja, ein weiteres Risiko besteht darin, dass manche Menschen sich dann aus den Testergebnissen irgendwie ja daraus falsche Schlüsse ziehen, sich vielleicht selber dann einfach einseitig ernähren, weil sie denken, irgendein Lebensmittel ist jetzt besonders gut fürs Mikrobiom. Tatsächlich kann das in manchen Fällen sogar die Symptome verschlimmern. Ne? Und ja, wir haben auch einen bisschen kuriosen Fall. Da hat ein Mann auf Grundlage dieser Ergebnisse beschlossen, selbst zum Beispiel so eine Stuhltransplantation durchzuführen, in der Hoffnung, dass sich das dadurch dann verbessert. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das abgelaufen ist. Ich kann nur sagen, das ist einfach potenziell lebensbedrohlich, denn man kann sich ja dabei auch wirklich gefährliche Keime einfangen. Ne? So.
Wow.
Also bitte nicht machen, zu Hause.
Okay, Stuhltransplantation auf eigene Faust durchgeführt sozusagen. Krass. Ich würde noch mal kurz gerne über so Produkte sprechen. Man sieht es immer wieder. Es gibt Produkte, sehr viele Produkte für Menschen, die so Verdauungsprobleme haben. Auch speziell für Menschen, die ein Reizdarmsyndrom haben. Beispielsweise bestimmte Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel. Was ist denn davon zu halten?
Ja, Nahrungsergänzungsmittel sind generell natürlich ein riesiger Markt. Auch viele von diesen Mikrobiom-Testanbietern, die nutzen das auch, ne, dass die Leute denken, mit Nahrungsergänzungsmitteln könnten sie auch bestimmte Dinge ausgleichen, die sie vielleicht sich schlecht ernähren. Ja, und die verdienen dann zusätzlich daran, indem sie sagen, dass sie genau die maßgeschneiderten Nahrungsergänzungsmittel verkaufen, die der Betroffene laut ihrer Analyse braucht. Wir haben da mit Emma Sleck gesprochen, das ist eine Forscherin auf dem Gebiet. Die sagt auch, im Moment sind solche Nahrungsergänzungsmitteltipps gerade für Reizdarmgeplagte einfach nicht sinnvoll, weil wir nicht genügend darüber wissen, wie das Mikrobiom auf diese Mittel reagiert. Besser also nochmal gründlich vorher informieren, vielleicht eher mit einem Arzt sprechen, was man machen kann, ob man wirklich was einnehmen sollte, bevor man viel Geld in so Mittelchen steckt.
Okay, nehmen wir mit. Und all das, was du gerade so beschreibst, also dass diese Tests irgendwie nicht so gut funktionieren, dass das bei diesen Mitteln auch irgendwie nicht so klar ist, liegt das jetzt alles einfach daran, dass wir, das nehme ich so ein bisschen im Subtext mit aus dem, was du gesagt hast, dass wir unseren Darm eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden haben? Also warum wissen wir da so wenig?
Ja, der Darm und wie alles zusammenwirkt und insbesondere mit dem Mikrobiom, das ist einfach unglaublich komplex und viele sagen auch noch sehr individuell wiederum. Ja, der Darm und insbesondere das Mikrobiom sind einfach unglaublich komplex und individuell. Das Mikrobiom besteht ja aus Billionen Mikroorganismen, wie ich zuvor gesagt habe. Manche fördern da die Verdauung von bestimmten Nährstoffen, andere unterstützen eher das Immunsystem oder kümmern sich um Entzündungen oder wehren halt irgendwelche anderen Bakterien ab. Und zu verstehen, wie sich da jede einzelne Bakterienart und deren Kombination auf die Gesundheit auswirkt, das ist einfach sehr komplex. Und hinzu kommt ja noch, dass das Mikrobiom auch dynamisch reagiert, ne, auf unsere Ernährung, auf die Umwelt, was wir für einen Lebensstil haben. Und dann verändert sie sich halt auch wieder. Und nicht unbedingt ist diese Veränderung gleich mit irgendwelchen Symptomen verbunden, sondern das kann auch zeitverzögert auftreten. Und viele dieser bisherigen Erkenntnisse beruhen halt auch auf Studien an Mäusen. Deswegen ist das auch bei Menschen gar nicht so gesichert, dass es dann da so ist, wie es bei den Mäusen halt aufgetreten ist. Solche Tests können letztlich nur die Zusammensetzung vom Mikrobiom bemitteln. Also wenn die Analyse denn gut wäre, könnte sie sagen, welche Mikroorganismen sich da befinden. Aber nur weil sie halt anwesend ist, heißt das ja auch noch nicht, was sie da nun machen und wie sie zusammenarbeiten oder sich gegenseitig beeinflussen. Und dann kommt auch noch die hinzu, die Kommunikation zwischen Darm und Gehirn, die spielt beim Reizdarmsyndrom auch eine wichtige Rolle. Aber ob, naja, diese Verbindung sich auf die individuelle Mikrobiomzusammensetzung auswirkt und ob das wiederum Ursache oder Folge ist, das weiß man auch noch nicht. Man kennt da nur so bestimmte Effekte, die vielleicht mit dem Mikrobiom zusammenhängen. Aber was Ursache und Folge ist, das weiß man nicht.
Und was können jetzt Betroffene denn stattdessen tun? Also gibt es irgendwas, das hilft?
Ja, also das ist auf jeden Fall die gute Nachricht, die wir auch gegen Ende des Artikels haben. Eine Expertin dort sagt, man soll sich einfach an Ärzte wenden und wenn man dieses Problem hat, und in den meisten Fällen kann man tatsächlich helfen. Es gibt da einige Ansätze, die man austesten kann. Eine der bekanntesten Strategien ist die sogenannte Low-FODMAP-Diät. Das klingt jetzt erstmal kompliziert, aber der Grundgedanke ist eigentlich simpel. Bei der Diät verzichtet man auf bestimmte schwer verdauliche Zuckerarten, die in Verbindung gebracht werden mit so Beschwerden wie Blähungen oder Bauchschmerzen. Die Abkürzung FODMAP, die kommt aus dem Englischen und setzt sich aus den Anfangsbuchstaben zusammen von Fermentable Oligodimonosaccharides and Polyols. muss jetzt keiner merken, ich übersetze euch das mal. Das sind vergehrbare Mehrfach-, Zweifach- und Einfachzucker und mehrwertige Alkohole. Und ja, die kann der Dünndarm einfach nur schlecht aufnehmen. Deswegen gelangen sie sehr schnell in den Dickdarm, wo die Bakterien sie abbauen. Da weiß man aber auch nicht so richtig, ob das dann wieder die Beschwerden verursacht, weil da zum Beispiel vermehrt dann Gase entstehen oder so. Das hängt auch wieder vom individuellen Mikrobiom ab. Manche Reizdarmpatienten merken aber tatsächlich, dass sie weniger Symptome haben, wenn sie solche Mittel reduzieren. Es hilft aber halt leider nicht allen. Das kann man nur ausprobieren. Und das ist auch ein bisschen die schlechte Nachricht, es ist gar nicht so einfach, weil das halt viele Lebensmittel betrifft, die wir im Alltag ständig essen. Also Milchprodukte, Weizen, bestimmte Obst- und Gemüsesorten. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man das ausprobieren möchte, das Ganze auch mit so einer Ernährungsfachkraft vielleicht anzugehen. Die kann dann helfen, geeignete Alternativen im Alltag zu finden. Sehr simpel wäre jetzt so laktosefreie Milch oder auf andere Gemüse umzusteigen, zum Beispiel Paprika oder Gurke, die haben eher weniger Foodmaps und dass das Ganze auch begleitet wird. Wichtig ist laut den Experten, man darf halt nicht ewig bei dieser Diät bleiben, weil das Mikrobiom langfristig dann sogar eher wieder leidet. Man kann sagen, wenn man so eine Diät anfängt, dann ist es eher wie so eine Art Neustart, also so eine Art Reset-Knopf. Ne? Das sollte man dann so 4 bis 6 Wochen durchhalten und dann kann man nach und nach wieder mehr Vielfalt reinbringen, ein bisschen was ausprobieren, schauen, wie der Körper dann darauf reagiert. Ja, und ich meine, jeder kennt so Ernährungstipps, ne? Ganz allgemein kann man sagen, eine pflanzenbetonte Ernährung mit viel Gemüse und so weiter, die ist nicht nur gut für den Körper, die ist auch gut für die Vielfalt des Mikrobioms im Darm. Also Ballaststoffe, Vollkornprodukte und so weiter, das kennt man ja, die sind einfach gut für die Darmgesundheit und für die Vielfalt der Mikroben. Was leider nicht so gut ist, sind hochverarbeitete Lebensmittel oder so ganz einseitige Ernährung, ne? Viel Pizza, Pasta und so weiter. Und ebenso meiden sollten Menschen, die halt starke Magen-Darm-Probleme haben, Alkohol. Ja, was man so ein bisschen austesten kann, wenn man auch experimentierfreudig ist, ist mal so fermentierte Lebensmittel wie Kefir oder Kombucha oder so. Das kann man mal zu Hause probieren, wenn man möchte. Die enthalten nämlich jede Menge nützliche Bakterien, die sich positiv auswirken. Natürlich kann man das auch kaufen im Supermarkt, man kann es aber auch zu Hause machen, vielleicht haben ja manche Spaß dabei. Da sollte man sich aber gut informieren, wie man das macht, damit man nicht aus Versehen da irgendwelche Schimmelpilze kultiviert. Ne? Und ja, vielleicht noch ein letzter Punkt. Viele Menschen, die schwören ja auf so probiotische Joghurts für die Darmgesundheit. Ich glaube, das ist den meisten Begriff. Da wird ja so geworben mit den lebenden Kulturen in den Joghurts und so, die Verdauung verbessern sollen. Ich privat kann erzählen, meine Mutter ist da ein Riesenfan von. Ihr ganzer Kühlschrank ist voll mit solchen Joghurts, weil sie immer denkt, sie tut sich damit was Gutes. Unsere Experten halten leider diesen Effekt für überbewertet. Denn es gibt leider kaum Nachweise, dass sich solche Joghurts, bei denen zum Beispiel bestimmte Lactobacillus-Kulturen zugesetzt sein sollen, positiv auf das Mikrobiom auswirken. Die meisten Joghurts enthalten einfach zu wenig verschiedene Kulturen davon. Und ja, und wenn man pasteurisierte Produkte hat, dann bringt das sowieso schon mal gar nichts.
Okay, aber weil du probiotische Sachen gerade ansprichst, das gibt es ja auch häufig zu kaufen in so Kapseln. Was sagt denn da die Forschung oder eure Experten dazu?
Ja, da ist die Meinung so ein bisschen gemischt. Das sind so lebensfähige Mikroorganismen, die kann man in Kapseln kaufen. Ob die wirklich helfen, ist halt so ein bisschen umstritten. Die meisten Studien zeigen leider, dass es eigentlich keinen Unterschied im Mikrobiom macht, ob man sie einnimmt oder nicht. Manche Fachleute sagen aber, dass es zum Beispiel helfen kann, wenn man jetzt eine Antibiotikatherapie zum Beispiel gemacht hat. Weil man da quasi dann die Diversität oder erstmal das wieder in Schwung bringen kann. Bei Reizdarmgeplagten ist es so, das sagt auch eine Expertin bei uns im Artikel, dass sie schon Probiotika verschreibt und darauf setzt, dass das hilft, zumindest ein kleiner Baustein ist, dass es aber sehr individuell ist. Also es gibt da nicht jetzt ein Probiotikum, was alle nehmen können, sondern sie guckt sich das halt so ein bisschen an. Betroffene haben dann auch so ein Ernährungstagebuch und die gucken halt dann, wie der Körper darauf reagiert. Letzten Endes kann man halt sagen, wer da betroffen ist, ne, scheut einfach nicht den Gang zum Facharzt oder zur Fachärztin. Die können in vielen Fällen wirklich helfen. Man muss halt sehr viel ausprobieren und testen. Aber ja, da muss man nicht so einen Mikrobiom-Test machen.
Annette, als Schlussgedanken würde ich gerne noch was aufgreifen, was ihr auch in eurem Artikel bei Spektrum mit anbietet. Da kann man das auch nochmal nachlesen, weil wenn man jetzt viel über so Darm und Darmgeschichten und Reizdarm und so spricht, vielleicht hat der eine oder die andere jetzt auch so ein bisschen den Verdacht bekommen, vielleicht bin ich selber betroffen. Woran kann man das denn erkennen?
Ja, das zeigt sich vor allem über so wiederkehrende Beschwerden. Das heißt, es können krampfartige Bauchschmerzen sein, Blähungen, ein Blähbauch auch nach dem Essen oder so, ein starkes Völlegefühl oder so Schleimabgänge. Das könnte halt ein Reizdarmsyndrom sein, wenn solche Symptome mindestens einmal pro Woche auftreten und das schon seit mindestens 3 Monaten. Das ist so ein Richtwert dafür, dann könnte das ein Hinweis auf Reizdarmsyndrom sein. Es gibt aber noch weitere Anzeichen, die man beachten sollte. Und zwar, wenn die Symptome regelmäßig in Verbindung mit dem Stuhlgang auftreten und wenn sich auch die Häufigkeit davon verändert oder die Konsistenz. Ne? Also wenn man irgendwie Durchfall, Verstopfung hat oder beides im Wechsel. Trotzdem gilt, also selbst wenn das jetzt der Fall ist und diese Symptome auftreten, das ist einfach sehr komplex und kann erst festgestellt werden, wenn andere Ursachen ausgeschlossen werden. Das sollte man unbedingt abklären. Daher, wie gesagt, bei Verdacht lieber mal zum Arzt oder zur Ärztin gehen.
Auf jeden Fall. Und wer diese Anhaltspunkte nochmal nachlesen will, wie gesagt, auf spektrum.de gibt es den Artikel zum Reizdarm und vor allem zu diesen Mikrobiomtests, die, wie wir gehört haben, wohl leider noch nicht das halten, was sie versprechen. Liebe Annette, vielen, vielen Dank dir fürs Erklären.
Danke.
Ja, und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Dann gibt's wie immer freitags eine neue Folge vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.